Herzlich willkommen zurück zu Wohin mit Abraham. In diesem Podcast geht es uns um neue Wege im Nahen Osten. Heute wollen wir über Donald Trump sprechen. Noch bevor dieser überhaupt Platz genommen hatte im Oval Office, überschlagen sich die Ereignisse in der Region. Den Waffenstillstand in Gaza schreibt sich Donald Trump höchstpersönlich auf die Fahnen. Die Ankündigung, die USA wollten den Gazastreifen übernehmen, löste den nächsten Paukenschlag aus. Ist das Trumps sehr unkonventioneller Weg zu Frieden um jeden Preis? Ist das der Move jenes berüchtigten Dealmakers in einem schier unlösbaren Konflikt? In dieser Folge versuchen wir, auf eine Strategie Trumps für den Nahen Osten zu blicken. Was sind seine Pläne für die Region? Dort, wo sich die Machtverhältnisse gerade dramatisch verschoben haben, nach dem Sturz des Assad-Regimes und mit einem äußerst geschwächten islamischen Regimes im Iran. Damit möchte ich heute mit dem Sicherheitsexperten Professor Peter Neumann sprechen. Er analysiert, was eine zweite Amtszeit von Trump für den Nahen Osten bedeuten könnte und welche Player wir dafür im Auge behalten sollten.
Ja, Peter Neumann, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch.
Heute wollen wir uns ein wenig angucken, was wir von einer zweiten Amtszeit von Donald Trump erwarten können und was wir auch bisher beobachten können. Und vielleicht wäre da schon mal eine erste Einschätzung von Ihrer Seite interessant. Die Ankündigung der Übernahme des Gazastreifens, daraus die Riviera des Nahen Ostens zu machen, hat ja für viel Aufregung gesorgt, für viel Diskussion.
The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years.
Also auch dafür, dass wir uns mal wieder mit sehr erratischen Äußerungen von Donald Trump beschäftigen müssen. Aber was ziehen Sie aus so einer Äußerung? Sehen Sie dahinter schon eine Strategie, auf die wir uns einstellen müssen in dieser zweiten Amtszeit von Donald Trump?
Also ich glaube, dass die Situation sich nur insofern geändert hat, als dass natürlich jetzt eine viel engere Beziehung, eine viel konfliktfreiere Beziehung bestehen wird mit Israel. Das glaube ich schon. Allerdings ist dieser Vorschlag, der gemacht wurde, praktisch nicht durchführbar. Das weiß jeder, das weiß auch Donald Trump. Und deswegen ist natürlich die Frage, warum hat er diesen Vorschlag gemacht? Sie ist nicht durchführbar, weil sie erfordern würde, dass 1,8 Millionen Menschen den Gazastreifen verlassen, was viele von denen nicht wollen. Sie ist nicht durchführbar, weil sie voraussetzt, dass es Staaten gibt, die diese 1,8 Millionen Menschen dann aufnehmen. Die gibt es aktuell nicht. Die Staaten, die von Trump genannt wurden, haben das deutlich abgelehnt. Und drittens setzt es voraus, dass nach Schätzungen eine bis zwei Billionen US-Dollar investiert werden, um den Gazastreifen wieder aufzubauen, so wie sich das Donald Trump vorstellt. Dieses Geld existiert nicht und Donald Trump hat nicht beantwortet, wo es herkommen soll. Also dieser Plan ist ein Plan, aber ich glaube, er wird niemals umgesetzt werden. Und deswegen ist das eigentlich so eher in der Tradition seiner ersten Amtszeit, wo er wilde Vorschläge gemacht hat, aber die dann letztlich innerhalb weniger Wochen verloren gingen oder nicht mehr weiterverfolgt wurden.
Jetzt hatte er ja auch angekündigt, den Krieg im Nahen Osten zu beenden. Und tatsächlich ist ja kurz vor seiner Amtseinführung die Waffenruhe vereinbart worden und auch eine erste Freilassung der Geiseln der Hamas zustande gekommen. Das könnte man aber dann durchaus auch als einen Erfolg wahrnehmen und durchaus auch als einen diplomatischen Coup, auch wenn es um die Interessen der Palästinenserinnen und Palästinenser geht?
Ja, also ich denke, das hat natürlich den, also das ist ja alles im Prinzip zustande gekommen, bevor er überhaupt ins Amt kam. Allein durch die Tatsache, dass eben dieser Wechsel bevorstand, dass alle wussten, es muss jetzt was passieren. Trump erwartet von allen Seiten, dass bevor er ins Amt kommt, diese Sache mit den Geiseln im Großen und Ganzen geregelt ist. Und das hat natürlich auf alle einen riesen Druck gemacht, da tatsächlich eine Einigung zu produzieren. Die ist dann auch gekommen. Die wird aktuell umgesetzt, aber man darf nicht vergessen, für diese Einigung gibt es natürlich mehrere Phasen. Es gibt eine erste, eine zweite, eine dritte Phase. Wir kommen jetzt zum Ende der ersten Phase. Das hat bisher ganz gut geklappt, obwohl es am Ende auch schon wieder Probleme gab. Jetzt müssen wir weitermachen mit der zweiten, möglicherweise mit der dritten Phase. Und für die dritte Phase ist ja tatsächlich dann auch so eine Art Wiederaufbau im Gazastreifen vorgesehen. Ob es jemals dazu kommt, das wird man ja sehen müssen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, allein die Erwartung, dass Trump ins Amt kommt, hat bereits bei all den Akteuren, sage ich mal, Handlungen ausgelöst, die wahrscheinlich so nicht passiert wären. Das ist richtig.
Und wie können Sie sich das erklären, dass da so ein, es ist ja nicht nur dort passiert, es sind ja auch an anderen Stellen plötzlich Dinge in Fahrt gekommen, plötzlich Dinge möglich geworden. Ist das auch ein bisschen vorauseilend vor der Erratik von Donald Trump, die man ja aus der ersten Amtszeit durchaus beobachten konnte?
Ja, ich glaube, das ist schon so, dass man sich gedacht hat, man möchte natürlich nicht sich dem Ärger von Donald Trump aussetzen und den möglichen erratischen, wie Sie gesagt haben, den erratischen Entscheidungen, die daraus folgen. Und deswegen gab es einen Anreiz für alle Akteure, sage ich mal, eine Einigung zu machen, die ja gar nicht so anders war als die Einigung, die bereits 6 Monate früher auf dem Tisch gelegen hatte. Aber unter dem Druck, dass Trump an die Macht kommt und dieser unkalkulierbare Mann plötzlich möglicherweise Entscheidungen trifft, die man nicht voraussehen kann, unter diesem Druck haben dann alle sich hingesetzt und gesagt, wir machen das. Und man kann es aus Sicht Israels verstehen, weil natürlich Israel einen guten Eindruck hinterlassen wollte. Donald Trump hat gesagt, ich will, dass dieses Ding erledigt ist mit den Geiseln. Das bedeutet, ihr müsst euch jetzt hinsetzen. Natürlich auch aus der Sicht der anderen Player, der Hamas natürlich und der Vermittler, gab es auch einen großen Anreiz, weil man wusste, wenn Trump reinkommt, dann gibt es vielleicht keinen so guten Deal mehr, weil der noch enger an Netanyahu dran ist, als es der Biden war.
Ja, also über diese Beziehung sollten wir gleich reden. Bei solchen Vereinbarungen, Sie haben sie ja jetzt auch ein wenig angedeutet, bei solchen Vereinbarungen fragt man sich dann immer, wer musste eigentlich größere Zugeständnisse machen an dieser Stelle? Wie würden Sie das dort einschätzen?
Ja, es kommt immer darauf an, mit welcher Perspektive man da drauf blickt. Es ist schon Wahnsinn, dass so viele Gefangene der Hamas freikommen. Hunderte, möglicherweise am Ende, wenn alles umgesetzt wird, wahrscheinlich sogar Tausende. Im Gegenzug für Geiseln. Eine relativ kleine Zahl. Einige von denen sind noch nicht mal mehr am Leben. Aber das ist natürlich eine Situation, die es in Israel schon häufig gegeben hat. Wir hatten die großen Gefangenenaustausche, die vor 10, 15 Jahren stattgefunden haben, unter deutscher Vermittlung auch, wo teilweise für eine Geisel 1000 palästinensische Gefangene freigekommen sind. Also aus israelischer Sicht ist das vielleicht gar nicht eine so riesige Zahl, weil man daran bereits gewöhnt ist. Insofern bewegt sich dieser Austausch im Sinne dessen, was auch in der Vergangenheit stattgefunden hat, nichts Außergewöhnliches. Und was es außergewöhnlich macht, ist einfach die Situation. Die Situation, dass wir jetzt seit dem 7. Oktober 2023 einen Krieg hatten, dass auf beiden Seiten so schreckliche Dinge passiert sind. Und dass natürlich die Zahl der Geiseln viel höher ist als bei vergangenen Situationen dieser Art, wo immer vielleicht 1 oder 2 israelische Geiseln existiert haben. Jetzt sprechen wir ja, von knapp 100. Mhm. Und das ist schon eine andere Dimension. Aber von dem Austauschverhältnis an sich ist es eigentlich ähnlich wie in vergangenen Zeiten. Also ich glaube nicht, dass da eine oder die andere Seite große Zugeständnisse gemacht hat.
Wie würden Sie dann, das hatten Sie jetzt schon auch schon angedeutet, das Verhältnis, das Donald Trump zu Israel anstrebt, vielleicht auch welche innenpolitischen Interessen in Israel Trump dort verfolgt, anscheinend ja auch eine Stärkung der Regierung Netanyahu. Wie würden Sie das beschreiben? Also es gibt ja verschiedene Deutungsmuster. Auf jeden Fall ist es keine Präsidentschaft, wie wir sie durchaus schon mal hatten, von US-Präsidenten, die sich als Vermittler in diesem Konflikt gesehen haben, die darauf wirklich versucht haben, einzuwirken, dass dort ein Ausgleich tatsächlich stattfindet, dass da eine reale Chance auf Frieden, eine gerechte Lösung in einem fast unlösbaren Konflikt herbeigeführt werden kann. Dann gibt es natürlich die Deutung, dass es sich bei Donald Trump um diesen Dealmaker, wie er ja sich selber bezeichnet, wie er bezeichnet wird, handelt, der diesen unlösbaren Konflikt lösen möchte, also so eine Art Ehrgeiz dahinter. Aber wie würden Sie das beschreiben? Was würden Sie sagen, welche Strategie verfolgt Donald Trump, wenn es wirklich dann tatsächlich um Israel und Israels Interessen in der Region geht?
Ja, da ist er natürlich viel, sage ich mal, klarer auf der Seite Israels, als das vormalige Präsidenten waren. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Er sieht sich da nicht als neutraler Vermittler, so wie das in der Vergangenheit möglicherweise der Fall war, obwohl natürlich in der Vergangenheit eigentlich immer klar war, dass Amerika eher auf der Seite Israels steht. Deswegen hatte man in der Vergangenheit eben auch diese sogenannte Troika, ja, wo also nicht nur Amerika vermittelt hat, sondern auch die Vereinten Nationen und die EU zusammen. Also Trump, wenn überhaupt, ist noch deutlicher und expliziter im Camp Israels, obwohl es klar ist, dass das nicht 100% verlässlich ist. Schon jetzt ist, also da deuten zwei Faktoren drauf hin. Erster Faktor ist, dass Trump zwar jetzt so tut, als sei er der beste Freund von Netanyahu, aber Trump ist natürlich einer, der Menschen Dinge auch übel nimmt. Und er hat zum Beispiel dem Netanyahu übel genommen, dass er 2020, als Trump das letzte Mal die Wahl verloren hat gegenüber Biden, dass Netanyahu das akzeptiert hat und gesagt hat, ja, Trump hat die Wahl verloren, Biden ist jetzt Präsident. Und das nimmt er ihm offensichtlich immer noch übel. Und deswegen glaube ich nicht, dass das Vertrauensverhältnis so eng ist, wie die beiden in der Öffentlichkeit tun.
Und ein ganz demokratischer Vorgang an und für sich, dass eine Präsidentschaft anerkannt wird. Ja.
Natürlich, aber Trump hat den oder Netanyahu hat den Fehler gemacht, dass er Trump niemals angerufen hat und offensichtlich gedacht hat, ja, Trump kommt sowieso nie wieder. Hatten wir ja alle gedacht 2020, aber er ist nun offensichtlich wiedergekommen und das ist für ihn ein kleines Problem. Also Trump ist da immer noch misstrauisch. Und der zweite Punkt ist, dass Trump jetzt schon angedeutet hat, und das muss für viele in der israelischen Regierung als Überraschung gekommen sein, dass er offensichtlich einen Deal mit dem Iran wieder versuchen möchte. Und das ist etwas, was er bereits auf den sozialen Medien bekannt gegeben hat. Das ist etwas, was eigentlich viele überrascht, denn eigentlich hätten alle gedacht, wenn Trump kommt, dann kommt es zu einer noch größeren Konfrontation, wenn nicht zu einer Regimewechselsituation in Bezug auf den Iran, denn das ist es letztlich, was Israel möchte. Dem hat sich jetzt Trump eigentlich widersetzt, hat gesagt, wir würden eigentlich gerne einen Deal haben, wir würden gerne verhandeln, so ähnlich wie Obama. Also den Deal, den er bei Obama nicht gut fand, den möchte er jetzt eigentlich selbst. Er möchte da natürlich Druck ausüben auf den Iran und er möchte einen möglichst guten Deal verhandeln. Aber er gibt diesem Regime im Iran jetzt erstmal so eine Art Bestandsgarantie, was eigentlich alle überrascht hat.
Das ist natürlich wirklich interessant und da muss man tatsächlich, glaube ich, wie Sie das jetzt auch getan haben, die Perspektive ein bisschen weiten, denn ausgerechnet, und da kommt dann der Iran mittelbar auch nochmal natürlich ins Spiel, aber erst einmal ausgerechnet in dieser allerersten Amtszeit von Donald Trump sind die uns hier sehr interessierenden Abraham Accords ja zustande gekommen, unterzeichnet worden, diese wegweisenden Abkommen, die Zahl der arabischen Staaten, die mit Israel volle diplomatische Beziehungen aufgenommen haben, ja auf 6 dann tatsächlich erhöht hat und die auch zu einem großen Austausch, wenn es zu Wirtschaft, wenn es zu Austausch von Wissenstransfer und diese Technologie und diese ganzen Dinge angeht, geführt haben. Und es war eben genau ausgerechnet Donald Trump, der als US-Präsident diese Abraham Accords möglich gemacht hat und der als amerikanischer Präsident da seine Unterschrift auch darunter setzen konnte.
Ja, und das war, glaube ich, wahrscheinlich das positivste außenpolitische Ereignis seiner gesamten ersten Amtszeit. Also das ist etwas, was er zustande gebracht hat, beziehungsweise vor allem natürlich sein Schwiegersohn Jared Kushner, der das verhandelt hat. Und das ist etwas durchaus sehr Positives. Und eigentlich schade, dass es diese Abraham Accords so schwer gehabt haben, besonders in Europa, weil sie natürlich eine positive Idee sind, weil es natürlich positiv ist, wenn Staaten im Nahen Osten sich gegenseitig anerkennen, miteinander Frieden machen. Aber viele europäische Staaten waren skeptisch, weil es eben von Trump kam, weil seine Unterschrift drunter war, weil das unter seiner Vermittlung zustande kam. Und deswegen gibt es gegenüber diesen Abraham Accords noch immer so eine gewisse Skepsis in Europa, aber meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt, denn die Substanz dieser Accords ist richtig und gut und sie wurden ja auch mit Enthusiasmus fortgesetzt, als Trump dann 2021 endgültig abgetreten ist, nicht endgültig, aber zum ersten Mal abgetreten ist und Biden dann übernommen hat. Und Tony Blinken, der Außenminister von Biden, war ja auch ein enthusiastischer Verfechter dieser Accords.
Absolut. Und hier an dieser Stelle haben wir auch schon sehr oft festgestellt, dass gerade diese Fortsetzung der Accords, dass selbst über den Krieg, den aktuellen Krieg im Nahen Osten hinweg, eigentlich die Parteien daran interessiert waren, so schwer es auch für die arabischen Staaten ist, daran festzuhalten, an dieser Partnerschaft mit Israel, es auch immer schwerer wurde für sie, je dann auch völkerrechtswidriger das Vorgehen der israelischen Regierung war, dennoch ein großes Interesse, also in einer Art Zwiespalt, in einer Art Dilemma stehen für diese Staaten, diese Partnerschaft nicht aufzugeben, weil sie natürlich sowohl wirtschaftlich als geopolitisch für die Region sehr, sehr wichtig ist.
Ja, ich glaube, das war schon eine wirklich beeindruckende Entwicklung, dass also obwohl wirklich der Druck der arabischen Straße auch in vielen dieser Länder sehr hoch war und ganz klar war, dass die allergrößte Mehrheit der Leute in diesen Staaten nicht einverstanden ist mit dem Vorgehen Israels, dass diese Accords weiter bestanden haben, dass zwar natürlich einige Staaten jetzt nicht mehr eine Zeit lang nicht mehr so aktiv waren und nicht mehr so offen sich mit Israel getroffen haben, aber auf der anderen Seite keiner dieser Staaten tatsächlich die Verträge gebrochen hat oder gesagt hat, wir beenden das jetzt. Und das ist eigentlich, zeigt, wie robust diese Verträge sind. Und Verträge sind ja dann vor allem gut, wenn wirklich Substanz hinter ihnen steckt, wenn also beide Seiten ein Interesse daran haben, dass diese Verträge zustande kommen. Und das scheint hier der Fall zu sein, dass also hinter diesen Verträgen mehr steckt als Symbolik, sondern tatsächlich wirtschaftliche, politische und kulturelle Substanz. Und deswegen haben alle mit diesen Verträgen weitergemacht, weil sie wissen, wie wichtig das langfristig ist für die Entwicklung ihrer eigenen Gesellschaften und für die der gesamten Region.
Genau, und da ist dann wiederum ja tatsächlich die Rolle Donald Trumps wieder mal sehr entscheidend und auch eben seine sehr klare Haltung, die er bisher hatte oder eben von der wir ausgehen können, die er bisher hatte. Natürlich gerade für arabische Staaten könnte diese zu einer großen Herausforderung werden. Wir sprechen heute am 11. Februar, wir sind heute Morgen aufgewacht mit einer neuen Äußerung von Donald Trump, in der er die Hamas unter Druck setzt und sagt, wenn nicht bis Samstag alle Geiseln befreit sind bis mittags, dann kommt, wird eben die schon zitierte Hölle losbrechen.
If all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time, I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
Und das sagt er nicht einfach irgendwann, sondern das sagt er auch unter anderem in Vorbereitung auf ein Treffen mit Vertretern der jordanischen Regierung. Also in einer Situation, die natürlich dann wieder ein Land wie Jordanien, das ja zu 2/3 Palästinenserinnen und Palästinensern aufgenommen hat und Teil ihrer Bevölkerung ausmachen, natürlich wieder in wahnsinnige Bedrängnis bringt, eine solche Äußerung.
Ja, natürlich. Und ich glaube, er macht sich da noch keine richtige Vorstellung davon, wie kompliziert das ist für ein Land wie Jordanien, tatsächlich dann zum Beispiel Flüchtlinge aus den palästinensischen Gebieten aufzunehmen. Er stellt sich vor, das ist alles ganz einfach. Und man müsste diese 1,8 Millionen Menschen da quasi nur auf Busse setzen. Die kommen dann in Jordanien an und dann werden sie Teil dieser Gesellschaft. Also erstmal ist Jordanien natürlich kein so großes Land wie die USA. Und zweitens, wie Sie bereits gesagt haben, wahrscheinlich ist bereits eine Mehrheit, möglicherweise sogar 2/3 der Bevölkerung in Jordanien sind palästinensischer Herkunft. Wenn da noch mehr dazukommen, dann besteht natürlich das Risiko aus Sicht des Königshauses, dass sozusagen die ethnische und dass die ethnische und nationale Balance in diesem Land nicht mehr so stimmt. Und das hätte ganz weitreichende politische Folgen, so wie es das auch im Libanon in den 70ern und 80er Jahren der Fall war, als viele palästinensische Flüchtlinge gekommen sind. Und das möchte man natürlich verhindern. Und deswegen kann man nicht einfach so sagen, wir nehmen jetzt mal die Hälfte dieser 1,8 Millionen Flüchtlinge auf. So einfach ist das nicht. Und das ist auch deswegen nicht so einfach, weil natürlich die Hälfte oder viele dieser Flüchtlinge jetzt in den letzten anderthalb Jahren einen Krieg miterlebt haben, traumatisiert sind und natürlich man für diese große Zahl von Flüchtlingen erstmal natürlich eine Infrastruktur schaffen müsste. Das ist in Deutschland schon schwierig. Sie können sich vorstellen, wie schwierig das in einem Land wie Jordanien ist. Also alles Mögliche an Problemen so schnell, also innerhalb von ein paar Tagen, wird das eben nicht gelöst. Und diese Ankündigung, das muss jetzt bis zum Samstag, müssen alle Geiseln frei sein, das widerspricht ja dem Deal, der mit zwischen Hamas und Israel geschlossen wurde, also der einen viel längeren Zeitraum hat, also 3 Phasen, jeweils 42 Tage. Insofern hoffe ich, dass er das nicht, dass das natürlich ein Element war, um Druck auszuüben, aber dass da letztlich dann nichts dahinter steckt.
Und das ist eigentlich dann, oder korrigieren Sie mich, aber eigentlich wäre das ja der Moment, wo man sich dann wünschen würde, es gäbe eine absolut funktionstüchtige und auch einflussreiche Europäische Union, die genau an dieser Stelle so ein Gegengewicht schaffen könnte, auch in der Region, tatsächlich dafür den Ausgleich, den notwendigen Ausgleich auch des Tonfalls zu sorgen, um eben diese Partnerschaften, um die Kooperationen nicht noch weiter auf eine große Probe zu stellen. Aber die Rolle der EU spielt eigentlich, also die EU spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle.
Die EU spielt keine Rolle, weil sie natürlich selbst in sich tief gespalten ist bei dieser Frage, wie bei fast allen wichtigen außenpolitischen Fragen. Das ist ja die Tragödie, dass, wenn es wirklich drauf ankommt, die EU meistens eben nicht mit einer Stimme spricht. Wir haben in Deutschland oder wir haben in Europa Zwei Staaten, die sind im Großen und Ganzen eher pro Israel. Das ist Österreich und das ist Deutschland. Und wir haben zwei Staaten, die sind wirklich enthusiastisch pro-palästinensisch und anti-Israel. Das ist Spanien und das ist Irland. Und alle anderen so gruppieren sich in der Mitte, entweder mehr auf der einen, auf der anderen Seite. Auf jeden Fall das gesamte Spektrum ist vertreten. Und deswegen ist es nicht einfach, für Europa da mit einer Stimme zu sprechen, weil es diese eine Stimme nicht gibt. Und das ist natürlich auch hier wieder eigentlich ein etwas, was fehlt, um eben tatsächlich, wie Sie sagen, die Stimme von Trump vielleicht etwas auszubalancieren.
Jetzt gibt es nicht nur die Präsidentschaft von Donald Trump, die es sozusagen zu verkraften gibt oder zu, wo es Dinge zu justieren gibt, sondern auch natürlich die regionalen Veränderungen der Kräfte. Der Sturz des Assad-Regimes. Es gibt ein Zitat von Präsident Netanyahu, der vor zwei Monaten gesagt hat, "A year ago I said a simple thing, we will change the Middle East and we are indeed changing it. Syria is not the same Syria, Lebanon is not the same Lebanon, Gaza is not the same Gaza and the head of the Axis, Iran, is not the same Iran." Das fasst eigentlich die neue Realität in der Region gut zusammen.
Ja, also das ist schon wirklich tektonisch, was da passiert. Da verändert sich sehr, sehr viel. Syrien ist wahrscheinlich die wichtigste Veränderung, ohne Zweifel. Also das ist etwas, was sozusagen die Machtbalance in der Region total verändert. Syrien war ja der wichtigste Partnerstaat des Irans, der Achse des Widerstands, der sogenannten. Und dass dieses Land jetzt gefallen ist, also dass das Assad-Regime gefallen ist und dass dieses Land jetzt eben nicht mehr auf der Seite des Irans steht, sondern ganz im Gegenteil sehr iranfeindlich geworden ist, das ist für den Iran schon ein herber Schlag. Und eigentlich, wenn man sich die Situation anschaut, dann muss man eigentlich sagen, dass es überraschend war, mich überrascht hat, auch viele Experten überrascht hat, wie wenig der Iran in der Lage dazu war, im letzten Moment das Assad-Regime dann doch noch zu stützen. Wenn man sich vor Augen hält, wie wichtig dieses Regime für den Iran ist, dass der Iran dann nicht doch noch versucht hat, diesen Partner aufrechtzuerhalten, das deutet vielleicht schon auch auf die Schwäche des Irans hin, dass der Iran zwar immer sehr stark tut, aber letztlich sowohl innerlich als auch in seiner Außenpolitik ist, nicht so stark ist, wie viele denken. Und wenn das tatsächlich so ist, ich glaube, dann werden das möglicherweise auch die Iranerinnen und Iraner selbst mitbekommen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir in den nächsten ein, zwei Jahren einen weiteren Versuch sehen würden, dieses Regime im Iran zu stürzen. Die Frage ist dann, was der Westen tun kann, um das möglicherweise zu unterstützen, was es für einen Plan gibt. Ich sehe da noch wenige konkrete Überlegungen. Und deswegen, glaube ich, wäre es wichtig, auch für Europa, sich darüber Gedanken zu machen. Erstens, wie können wir die Opposition im Iran noch stärker unterstützen, ohne dass das problematisch wird? Und zweitens, wie könnten wir einen Transformationsprozess im Iran unterstützen, wenn tatsächlich dieses Regime fällt?
So, und genau an dieser Stelle ist ja dann genau diese Äußerung von Donald Trump bezüglich auf die Islamische Republik Iran doch etwas überraschend oder vielleicht auch besorgniserregend, dass er tatsächlich dem Regime so eine Art Legitimität gegeben hat.
Insofern schon, ne? Und vor allem hätte man es nicht erwartet von ihm, weil er natürlich eigentlich immer als einer bekannt war, der totalen Druck, maximalen Druck auf Iran ausüben wollte und eigentlich
Ja, wir erinnern uns an die Reisebestimmungen gegenüber allen Menschen mit iranischem Pass, die sehr scharfen Sanktionen. Und damals in dieser ersten Amtszeit war das ja auch so, dass die Opposition, die iranische Opposition, das ja auch sehr begrüßt hat, wie viel Druck auf dieses Regime ausgeübt werden kann durch eine amerikanische Regierung. Und das scheint jetzt ein neuer Kurs zu sein. Oder wie würden Sie das, oder würden Sie das auch als eine dieser berühmten erratischen Äußerungen sehen?
Naja, nee, wie gesagt, also da war ich auch sehr überrascht davon. Und das ist, da waren auch bestimmt viele in Israel sehr überrascht davon, denn das ist, das hatte keiner auf dem Zettel, dass er jetzt plötzlich sozusagen ein Angebot macht. Die Frage ist natürlich, wie ernst ist das gemeint und bereitet er möglicherweise vielleicht sogar eine Situation vor, wo dann dieser Deal nicht zustande kommt und er dann noch härter gegen den Iran vorgehen kann, auch mit der Entschuldigung, er hätte es ja versucht. Also keiner weiß das. Es kann auch gut sein, dass das einfach nur so ein Ding war, das er rausgeschossen hat, nachdem er eine Unterhaltung hatte. Das ist ja in der ersten Amtszeit häufig passiert, dass quasi die amerikanische Politik geändert wurde, bloß weil Donald Trump sich mit einer Person unterhalten hat, die ganz offensichtlich überzeugend ein bestimmtes Argument vorgetragen hat. Und das war das, was viele, sage ich mal, auch in Europa an Trump so unmöglich fanden, dass er amerikanische Politik innerhalb von Minuten geändert hat und per Tweet geändert hat. Und alle hatten eigentlich die Hoffnung, dass das jetzt beim zweiten Mal nicht mehr passiert, dass er jetzt besser vorbereitet ist, dass er diese ganzen Leute hat, das mag man gut, mag man schlecht finden, die ideologische Vorstellung darüber haben, was passieren soll, aber wenigstens haben sie Vorstellungen, die dann tatsächlich durchgezogen werden. Und was jetzt im Falle dieses Angebots an den Iran passiert ist, ist eigentlich etwas, was diesen Vorstellungen nicht entspricht. Deswegen muss man jetzt mal sehen, wird das weiterverfolgt oder ist das tatsächlich wieder nur so eine Idee, die eben jetzt kam und wo möglicherweise übermorgen eine andere Idee kommt. Was ist der Plan? Was ist der Plan der Trump-Regierung in Bezug auf Iran? Dass, wenn ich ein Journalist in Washington wäre, dann würde ich genau diese Frage stellen, denn das ist für die Region wahrscheinlich die entscheidende Frage. Ja. Dass er auf der Seite Israels steht, das ist jedem klar. Aber was ist die Position in Bezug auf den Iran? Was ist der Plan?
Wie beobachten Sie, wie der Iran selbst auf die eigene Schwächung reagiert? Es gibt ja einige, die davon ausgehen, dass das mit dem weiteren Ausbau des Atomprogramms kompensiert werden soll, dass schon versucht wird, tatsächlich neue Bündnisse zu schmieden. Aber wie sehen Sie das? Was denken Sie, was dort getan wird, um die eigene Situation wieder zu stärken und auch wieder zu einer Art Vormachtstellung zu kommen?
Ja, ich meine, das ist halt immer unglaublich schwierig zu wissen, was genau innerhalb des Irans vor sich geht. Wir haben alle unsere Quellen. Das sind meistens Exil-Iraner, die selbst auch nicht lange Zeit schon nicht mehr im Land waren und natürlich auch nur ihre Informationen aus zweiter Hand bekommen. Tatsache ist, dass das natürlich eine Option ist für den Iran, dieses Atomprogramm zu forcieren. Allerdings weiß der Iran dann auch, dass jetzt mit Trump, dass ihnen das sehr übel genommen würde und dass das wahrscheinlich zu einer Eskalation führen würde, wo dann der Iran plötzlich eben nicht nur Israel gegenübersteht, sondern Amerika. Und ich glaube, das möchte der Iran schon auch vermeiden. Also er hat diese Trumpfkarte. Er könnte die Entwicklung des Atomprogramms forcieren, aber das würde natürlich zu einer Konfrontation führen, die der Iran möglicherweise gar nicht überleben könnte. Und deswegen ist man da sehr vorsichtig. Und ich glaube auch gar nicht, dass der Iran so genau weiß, die iranische Regierung so genau weiß, wie sie jetzt weitermachen soll. Innerhalb des Landes scheint ihr die Kontrolle zu entgleiten. Man hat sich ja einen großen Teil oder den allergrößten Teil der Jugend verloren. Die Städte hat man verloren. Man hat eigentlich nur noch Unterstützung tatsächlich im Land und von den Leuten, die tatsächlich am Regime dranhängen, von ihnen direkt unterstützt werden. Dazu muss aber weiterhin dann bezahlt werden. Und wie lange sich das alles noch aufrechterhalten lässt, ist eben schlecht zu beurteilen. Also man kann natürlich so unterschiedliche Perspektiven haben. Man kann sagen, einerseits, vielleicht ist das so wie Nordkorea, ja, wo eigentlich die Lage total katastrophal ist, aber mit Repression geht es dann halt doch immer noch weiter. Ja, also dieses Regime scheint stabil zu sein, obwohl es eigentlich nicht stabil sein sollte. Oder es ist eher so eine Situation wie die DDR, kurz vor dem Mauerfall, wo man von draußen drauf geschaut hat und gesagt hat, eigentlich ist mehr oder weniger alles stabil. Das Regime hat im Prinzip die Kontrolle oder könnte die Kontrolle haben, aber trotzdem fällt dann über Nacht alles zusammen. Ich glaube, keiner weiß genau, welches Szenario jetzt hier zutrifft, besonders wenn man natürlich von außen drauf schaut und nicht weiß, welche Dynamik sich genau entwickeln wird. Und wenn man noch nicht mal weiß, welche Gruppen innerhalb der Zivilgesellschaft, die wirklich die entscheidenden Akteure sind. Also wer würde denn jetzt zum Beispiel Demonstrationen organisieren? Mhm. Wer würde denn tatsächlich eine Übergangsregierung stellen? Würde es tatsächlich zu einem Machtwechsel kommen? Ich frage diese Fragen immer wieder auch meine Kontakte in der iranischen Community und so eine richtig gute Antwort haben eigentlich keine drauf. Natürlich nennt man dann immer diese Exilgruppen, die auch im Westen sehr aktiv sind, aber alle geben zu, dass niemand eine Ahnung hat, wie viele Leute, die tatsächlich innerhalb des Landes unterstützen würden, geschweige denn überhaupt kennen.
Ja, die dann auch untereinander heillos zerstritten sind, zum Teil diese Oppositionsgruppen. Ja.
Das ist natürlich die große Befürchtung des Westens, wenn es tatsächlich zu einem Zusammenbruch des Regimes kommt, wer kommt dann dran? Und wenn dann unterschiedliche Gruppen sozusagen in der Startposition stehen, kommt es dann möglicherweise zu einem Kampf, zu einer chaotischen Situation, zu einer Art Bürgerkrieg, wo dann der Westen wieder eingreifen muss. Mhm. Davor fürchtet man sich natürlich. Und deswegen ist man immer noch so ein bisschen zögerlich. Also wenn man wüsste, da gibt es sozusagen eine Oppositionsbewegung, die hat Unterstützung im Land, die können wir unterstützen. Und wir wissen auch, dass die dann tatsächlich in der Lage sind, die Macht zu übernehmen, dann würde es dem Westen, glaube ich, viel leichter fallen, dort diesen Regimewechsel tatsächlich auch aktiv zu fördern. Aber solange eben unklar ist, ob aus dieser Situation nicht möglicherweise eine chaotische Situation entsteht, wie im Irak nach dem Jahr 2003, solange ist man eben eher zögerlich. Das ist eine Tragödie.
Das ist die große Tragödie und das, genau, was aus oppositioneller Sicht als das große Versäumnis der westlichen Welt gesehen wird, diese Bewegung von 2022 nicht wirklich unterstützt zu haben, also mehr als nur mit Worten. Das ist natürlich dann, hat sich da die Situation nicht sonderlich geändert. Das ist tatsächlich richtig. Wir wollen noch auf zwei Akteure blicken. Wir wollen einmal auf den einen Akteur blicken, der, wie ich finde, sehr schwer einzuschätzen ist. Dabei geht es mir jetzt um die Türkei. Mit dem Fall des Assad-Regimes sind ja die Kämpfe in den kurdischen Gebieten tatsächlich wieder ausgebrochen. Bombardierungen durch die türkische Regierung sind dort wieder an der Tagesordnung. Und es ist auch nicht ganz klar, wie sich die Türkei weiterhin gegenüber der Regierung in Israel verhalten wird. Da gab es ja auch zum Teil in den Graubereich reichende Äußerungen, Handlungen. Wie schätzen Sie die Situation ein und wie schätzen Sie da auch die Rolle der Türkei ein mit einem Syrien, das sich anfängt zu positionieren, aber durchaus noch geschwächt ist, mit den eigenen türkischen geopolitischen Interessen, die es natürlich gibt und die in diese Region reinragen und natürlich auch mit der Türkei als Player immer als Bindeglied zwischen Europa und dem Nahen Osten. Wie schätzen Sie das ein? Worauf müssen wir uns da einstellen?
Ja, ich glaube, dass die Türkei zusammen mit Katar eine entscheidende Rolle jetzt spielt in Syrien, dass also diese zwei Akteure sich zusammengetan haben und jetzt die Regierung, die Übergangsregierung von Gulani, von dem neuen Präsidenten, sehr aktiv unterstützen, dass die Türkei das sozusagen politisch steuert und dass Katar das finanziert. Das hat sich jetzt in den letzten ein, zwei Monaten schon herauskristallisiert, dass das die Konstellation ist. Und das bedeutet natürlich Gutes und Schlechtes. Also das bedeutet insofern Gutes, als dass dadurch schon in gewissem Sinne eine gewisse Stabilität garantiert ist. Also so ganz außer Kontrolle, glaube ich, nicht im Interesse der Türkei, dass die Situation in Syrien total außer Kontrolle gerät. Aber es ist natürlich schon auch problematisch, weil natürlich die Türkei und Katar schon so eine Art Islamismus-Light verfolgen als Regierungsstrategie und natürlich vor allem, und das ist der Hauptgrund, weil natürlich die persönliche Obsession des türkischen Präsidenten die Kurden sind. Mhm. Nun hatten wir in Syrien eine kurdische Regionalautonomie und haben die auch nach wie vor, die eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und die auch dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel viele IS-Kämpfer nach wie vor in diesen Camps sind und dass auf die aufgepasst wird und dass der IS nicht einfach so wieder erstarken kann. Es ist, glaube ich, schon ein strategisches Ziel von Erdogan, diese Regionalautonomie zu zerstören. Es ist auch ein Ziel, die kurdischen Milizen, die ja mit der PKK zu tun haben oder mit ihr verwandt sind, diese zu entmachten. Und das ist natürlich, ja, das wird eine entscheidende Frage sein jetzt in den nächsten 2-3 Jahren, wenn man ein neues Syrien konstruiert. Wir wollen alle, dass dieses neue Syrien stabil ist, dass es einheitlich ist. Aber wie löst man die Frage der kurdischen Regionalautonomie? Die Türkei würde sie am liebsten ganz weghaben. Aber das wäre wahrscheinlich nicht im Interesse der Kurden. Und da ist es, das ist ein Punkt, wo vielleicht Europa tatsächlich auch einen Unterschied machen kann, einwirken kann. Es hat ja Kanäle mit Erdogan und dafür sorgen kann, dass möglicherweise hier ein Kompromiss gefunden wird. Aber das ist eine entscheidende Frage. Und natürlich geht die Türkei aus dieser ganzen Situation in Syrien jetzt gestärkt hervor. Da, wo früher der Iran war, ist jetzt im Prinzip die Türkei. Mit Unterstützung von katarischem Geld.
Ja, und das verändert natürlich so einiges an Dynamik, womit wir wieder beim Iran sind, womit wir wieder bei einer Regionalkraft sind, die wir noch gar nicht besprochen haben. Und deswegen wäre so die letzte Frage darauf, nämlich ein Player, den auch Netanyahu nicht genannt hat in dem Zitat über den neuen Mittleren Osten, den er aber sicherlich mitgedacht hat, ist natürlich Saudi-Arabien, die eigentlich aus dieser Schwächung des Iran auch als eine Art, ja, Gewinner hervorgehen könnten. Die Abraham Accords galten immer als ein großer Beweggrund für Saudi-Arabien, dem beizutreten, war eigentlich das größte Incentive, dort tatsächlich noch mehr ein Bollwerk gegen den Iran damit aufzubauen und für Saudi-Arabien dort eben in eine Allianz zu treten, die es gegenüber den Iran besonders stärken würde. Jetzt ist der Iran geschwächt. Wie schätzen Sie das ein, wie Saudi-Arabien sich also formieren wird? Gibt es da noch das Interesse, einem Abkommen beizutreten, das sozusagen noch mehr gegen den Iran sich aufstellt? Was haben Sie da für Beobachtungen?
Ja, also möglicherweise schon. Die MBS, also Mohammed bin Salman, der starke Mann in Saudi-Arabien, ist natürlich sieht sich selbst als Reformer und hat eigentlich überhaupt kein Interesse daran, diese ganzen alten Bindungen Saudi-Arabiens zu respektieren. Insofern glaube ich schon, würde ich dem schon zutrauen, dass er da radikale Schritte zu unternehmen gewillt ist. Und dass er sich zum Beispiel auch vorstellen könnte, diesen Abraham Accords beizutreten. Und das war ja offensichtlich auch der Weg, den er eingeschlagen hatte, bevor es dann zum 7. Oktober kam und dann alles anders wurde. Und das gibt ja bis heute auch die, meiner Meinung nach, nicht ganz unplausible Theorie, dass diese Terroroffensive der Hamas schon auch mit die Absicht hatte, diesen regionalen Aussöhnungsprozess zu verhindern. Mhm. Und so, wie kommt man da jetzt wieder zurück? Tatsache ist, ich glaube schon, dass MBS, also Mohammed bin Salman, das gerne würde. Aber das Hindernis ist natürlich, dass in Saudi-Arabien tatsächlich auch innerhalb des Königshauses Prinz al-Turki zum Beispiel, schon Unterstützer der palästinensischen Sache sind. Zumindest allerdings Unterstützer einer Art Zwei-Staaten-Lösung, also einer, sage ich mal, eher traditionelleren Friedenslösung im Nahen Osten. Und dass Teile des Establishments genauso wie die Straße, also die Bevölkerung in Saudi-Arabien, einer allzu raschen Aussöhnung mit Israel wahrscheinlich nicht zustimmen würden. Dass das selbst MBS, so mächtig er auch sein mag, dass das selbst MBS gefährlich werden könnte. Also er kann da nicht zu rasch reagieren und er braucht von Israel auch gewisse Konzessionen. Und er hatte, das wurde ja bereits von MBS in den letzten Tagen ausgedrückt, dass sie diesen Umsiedlungsplan nicht unterstützen werden und dass sie darauf drängen, dass im Gazastreifen tatsächlich eine Lösung für die Palästinenser dort forciert wird, dass im Gazastreifen selber für die Palästinenser aufgebaut wird, während sie selbst noch da sind und dass man natürlich auch dabei helfen könnte, diesen Wiederaufbauprozess voranzutreiben. Also es gäbe da eine Möglichkeit, Saudi-Arabien mit an Bord zu bringen, gäbe eine Möglichkeit, Saudi-Arabien natürlich auch mit seiner finanziellen Unterstützung an Bord zu bringen. Also ich denke, da müssen Trump und andere einen Schritt auf Saudi-Arabien zumachen, denn Saudi-Arabien ist tatsächlich durchaus gewillt, also nach wie vor durchaus gewillt, eine Art Aussöhnung mit Israel zu betreiben. Das ist der große Unterschied zu allen vorigen Konflikten im Nahen Osten. Sie haben große, mächtige Staaten in der Region, die Israel nicht total feindlich gegenüberstehen, ja, die also durchaus gewillt sind, diesen Weg mit Israel mitzugehen. Einige haben das schon offen deklariert mit den Abraham Accords. Es gibt aber auch andere wie Saudi-Arabien, die zwar diese Verträge noch nicht unterschrieben haben, aber eigentlich von der Denke her eigentlich auf der gleichen Ebene sind. Und das ist die große Gelegenheit hier. Aber das erfordert natürlich auch eine Art politischen Kompromiss und auch ein auf diese Staaten zugehen seitens von Trump, aber eben auch seitens der Israelis. Ich glaube, befürchte, hoffe, ich weiß nicht, was das richtige Verb ist, dass das wahrscheinlich alles viel einfacher sein würde, wenn Bibi Netanyahu nicht mehr Premierminister wäre. Ich glaube, dass seine Person und die vielen, sag ich mal, Positionen, in die er Israel hinein navigiert hat, dass die schon ein Hindernis sind für viele arabische Staaten da, sich zu beteiligen. Wenn es eine andere Person wäre, egal wer das ist, dann könnte man viel leichter argumentieren, wir machen einen Neuanfang. Hier passiert wirklich was ganz Neues. Aber ich glaube tatsächlich, dass seine Person das so ein bisschen aufhält.
Wunderbar, vielen Dank. Das war ein Ritt durch die großen Umbrüche, in denen wir uns hier gerade befinden. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren, virtuell zumindest, dass Sie uns die Zeit geschenkt haben, da einmal derart detailliert auch drauf zu blicken. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Alles Gute. Tschüss.
Und das war diese Folge von Wohin mit Abraham zu Donald Trump. Wenn also der größte außenpolitische Erfolg Trumps in seiner ersten Amtszeit die Verabschiedung der Abraham-Abkommen war, dann müssen wir gespannt warten, was sich für die Region in dieser Amtszeit ergeben wird. Doch ganz so einfach wird es offensichtlich nicht sein. Die Machtverhältnisse verschieben sich. Der disruptive Kurs könnte hier größeren Schaden anrichten als jemals zuvor. Wir werden diese Entwicklungen für Sie im Auge behalten. Vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie gut durch diese Welt.